and they get another possession. He threw up a shot. Oh! I can't believe it went in.
Curry from half court. Oh! He puts it in at the buzzer.
Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge des NBA Podcasts hier at Swish. Heute behandeln wir den kleinen Rückblick zur ersten Woche der neuen NBA-Saison in dieser letzten Folge des Jahres 2020. Also viel Spaß bei der Episode.
Here it's Swish.
Die erste Woche der neuen NBA-Saison ist rum und ja, was soll man sagen, wir haben jetzt schon einiges gesehen. Wir hatten die höchste Halbzeitführung der NBA-Geschichte, als die Mavericks gegen die Clippers mit 77-27 geführt haben. Die Bucks haben die Miami Heat mit 47 Punkten abgefertigt, den Rekord für die meisten getroffenen Dreier in einem Spiel mit 29 aufgestellt und haben danach das nächste Spiel verloren in der darauffolgenden Nacht gegen die Miami Heat. Also erst gewonnen mit 47, 3 Rekord aufgestellt und dann das nächste Spiel direkt in der nächsten Nacht gleich wieder verloren. Kevin Durant und Kyrie Irving stehen das erste Mal zusammen auf dem Court und funktionieren direkt richtig, richtig gut zusammen. Die Nets stehen jetzt gerade 3-2, wobei beide ein Spiel nicht gespielt haben. Das heißt also, sie haben quasi erst ein Spiel verloren, wo sie beide zusammen auf dem Parkett standen. Die Raptors, die ich zumindest am Anfang der Saison ja so auf Platz 5 gesehen habe, gehen jetzt mit 0-3 in die Saison und weisen unfassbar viele Schwachstellen auf. Und James Harden, der den Trainingsstart der Rockets wegen den Besuchen von Stripclubs verpasste, kommt zurück und knallt im ersten Spiel erstmal 44 Punkte und 17 Assists raus. Also, ihr merkt schon, es ist unfassbar viel passiert. Und ja, wir gehen jetzt die interessantesten Sachen der ersten Woche nochmal durch und gucken ein bisschen in der Liga rum. Und ich nenne jeweils ein positives und negatives Überraschungsteam pro Conference und werde anschließend dann noch so ein paar Spieler nennen, die mich positiv überrascht haben und ein paar, die mich bislang enttäuscht haben. Wir starten erstmal mit den Teams und zwar geht's los im Osten mit der positiven Überraschung. Natürlich das einzige ungeschlagene Team der NBA, die Orlando Magic. Ja, stehen 4-0 da, damit hätte jetzt erstmal noch keiner so richtig jetzt gerade gerechnet. Die Frage ist aber, können die Magic so diese Form halten und diese Saison richtig nochmal nach oben klettern, so in die Playoffs einmarschieren, vielleicht sogar so in Richtung Homecourt Advantage sogar schielen, also so in Richtung Platz 4, 5 gucken. Ich muss sagen, ich glaube nicht dran, denn es gibt so ein paar Punkte, die für mich dagegen sprechen. Der erste Punkt ist, dass bislang nur ein einziges Spiel gegen einen guten Gegner gespielt wurde, und zwar das erste gegen die Miami Heat, das haben sie gewonnen, relativ knapp allerdings auch, mit nur 6. Danach haben sie zweimal gegen die Wizards gewonnen, die jetzt 0-4 jetzt gerade stehen, und eben gegen die Oklahoma City Thunder, die ich vor der Saison auf Platz 15 im Westen gesehen habe, weil sie einfach viel zu viele Leute einfach abgegeben haben. Und selbst dieses Spiel gegen die Thunder war schon ziemlich knapp. Punkt 2, die gegnerischen Teams treffen in dieser Saison bessere Field Goal Percentage als die Orlando Magic, wenn sie gegeneinander spielen. Nur von draußen ist bislang die Quote einfach sehr, sehr schlecht. Also die gegnerische Dreierquote halten die Magic sehr, sehr niedrig. Das heißt also, die Defense am Perimeter ist schon mal extrem gut. Das Problem ist nur, dass das wahrscheinlich eben nicht so bleiben wird. Also wie ich gerade schon sagte, man hat eben gegen die Wizards und gegen die Thunder gespielt. Das sind jetzt keine Laser-Shooting-Teams von draußen. Die Miami Heat natürlich eigentlich schon. Aber es war eben auch nochmal das erste Spiel der Saison. Deswegen muss man eben gucken, wo das hingeht. Und ich bin eben der Meinung, dass wenn ein Team kommt, was einfach eine sehr, sehr gute Nacht hat, dann wird es eben einfach brutal schwer für diese Magic. Vor allem auch, weil sie selber quasi ja keine Dreier nehmen und treffen. Also sie sind letzter in Versuchen, also das heißt, sie nehmen einfach die wenigsten Dreier in der Liga, liegen auf Platz 28 in den Treffern und das kann sich einfach rechnen und das wird sich einfach rechnen. In der modernen NBA wirst du mit diesem Spielstil auf Dauer keinen großen Erfolg haben. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass es bislang sehr, sehr gut aussieht für sie. Allerdings müssten jetzt gerade alle Spieler jetzt gerade ihre Form halten und sie müssten weiterhin so viele Freiwürfe bekommen, wie sie es jetzt gerade bislang getan haben. Sie bekommen 28,3 Freiwürfe pro Spiel und liegen damit auf Platz 3 in der NBA. Wenn das so bleibt, dann traue ich ihnen zumindest die Playoffs noch mit zu, aber wie gesagt, für mich ist es eher so, dass ich sie einfach da trotzdem nicht oben sehe. Auch die Cleveland Cavaliers muss man natürlich nochmal mit erwähnen. Das ist natürlich jetzt gerade nicht das Überraschungsteam. Ich habe ja gesagt, eins pro Conference, das waren jetzt gerade die Magic. Aber trotz dem Struggle von Kevin Love stehen eben die Cavs 3-1 durch starke Leistungen von Sexton, Garland und Drummond. Aber auch hier muss man wieder sagen, es waren relativ leichte Gegner. Man hat gegen die Hornets, Pistons und 76ers gewonnen, wobei die 76ers ohne Joel Embiid gespielt haben und dann gegen die New York Knicks verloren. Das negative Überraschungsteam hatte ich gerade eben schon mal ein bisschen erwähnt. Das sind natürlich die Toronto Raptors. Das ist für mich natürlich gerade sehr, sehr hart, gerade mit anzugucken. Sie sind mit 0 zu 3 in die Saison gestartet. Sie sind das erste Mal seit 2005 so schlecht in die Saison gekommen. Haben gegen die Pelicans, gegen die Sixers und gegen die San Antonio Spurs gespielt. Klar, es sind erst drei Spiele, aber es sind eben auch drei Niederlagen gegen jetzt zumindest keine überragenden Teams. Das Schlimme ist, dass sie gegen die Pelicans und gegen die Sixers auch noch zur Pause geführt und trotzdem verloren haben. Und wie gesagt, das ist einfach nicht gut, wenn du einfach schon zu Beginn der Saison gegen drei schlagbare Gegner alles verlierst. Warum ich mir trotzdem Sorgen mache, letztendlich, ist, ja, dass einfach Pascal Siakam genau das tut, was ich gehofft hatte, dass er es nicht tut. Nämlich er spielt quasi jetzt genauso weiter, wie er es in den Playoffs letztes Jahr getan hat. Er spielt einfach extrem schwach. Er ist aktuell nicht mal der beste Scorer des Teams als eigentliche Number One Option. Trifft nur 39,3% seiner Field Goals, 33% seiner Dreier und holt eben 18,7 Punkte. Fred VanVleet hat jetzt gerade einen neuen Vertrag jetzt gerade unterschrieben. Und ja, er tut genau das, was man eben sich nicht von ihm erhofft. Er holt 14,7 Punkte, das ist natürlich in Ordnung, aber bei 36% aus dem Feld und bei 32% Dreierquote ist das einfach grausam. Also er nimmt trotzdem einfach viele Würfe, trifft die nicht, ähnlich so wie Pascal Siakam. Der Neuzugang Aaron Baines ist bislang noch überhaupt nicht eingebunden, kann bislang nicht mal annähernd Serge Ibaka ersetzen. 43% Feldwurfquote und 18% Dreierquote ist einfach viel, viel zu wenig. Es ist einfach absolut überhaupt nicht dieses Spacing, was sie einfach hatten. Und natürlich noch der Spieler, der jetzt aktuell wohl am schlechtesten spielt, Norman Powell. Ihr solltet euch jetzt gerade lieber hinsetzen, wenn ihr die Quoten und die Punktausbeute von ihm jetzt gerade nicht kennt. Er holt 6 Punkte bei 17,4% aus dem Feld. Nicht Dreierquote, sondern aus dem Feld 17,4%. Und auch das ist das, was ich eben meinte, schon in meiner Preview für die Saison, dass eben Norman Powell dir manchmal einfach 28 Punkte geben kann und dann im nächsten Spiel einfach 8. Jetzt sind es halt nur noch 6 und zwar bei grausamen Quoten und das ist natürlich einfach unglaublich gefährlich und ich aus Raptor-Sicht mache mir einfach extrem viele Sorgen einfach gerade um dieses Team. Lowry, Anunoby und Boucher sind bislang die einzigen Lichtblicke. Zudem ist die Offense einfach extrem schwach, also es ist einfach eine grausame Offense, sie schaffen einfach überhaupt nicht, sich gute Würfe rauszuspielen. Und wenn sie es schaffen, dann treffen sie nicht. Für mich ist es aber auch nicht verständlich, warum Terrence Davis keine Spielzeit bekommt. Er hat mir in der letzten Saison als Rookie einfach extrem gut gefallen und spielt jetzt gerade einfach keine Rolle und hat 3 Minuten pro Spiel auf dem Buckel. Kommen wir dann in die Western Conference. Auch hier haben wir jetzt erstmal das positive Überraschungsteam und das sind für mich die Sacramento Kings. Auch die stehen wie die Cavaliers 3-1, haben allerdings auch zweimal schon gegen die Nuggets gewonnen. Und zweimal auch schon gegen die Spurs gespielt, davon ein Spiel gewonnen und eins verloren. Finde ich irgendwie ein bisschen interessant so als Schedule, dass man direkt die ersten 4 Spiele jeweils zweimal gegen dieselben Teams spielt. Das fand ich ein bisschen überraschend und auch irgendwie ein bisschen unnötig. Trotzdem muss man sagen, dass die Kings ein extrem ausgeglichenes Scoring jetzt gerade haben. Sie haben die Aaron Fox, der über 20 Punkte holt und dann eben 5 Spieler mit zweistelligem Scoring. Buddy Hield hat über 16 Punkte, dann kommen Barnes, Bagley, Holmes und der Rookie Tyrese Halliburton, die eben über 10 holen. Und Bielica und Joseph holen zudem noch 9. Wenn man das alles zusammenrechnet, dann kommt man schon auf eine relativ gute Punktzahl, die da zusammenkommt. Ansonsten kann man sich noch angucken, dass die Dreierquote eben von den 3 Spielern mit den meisten Versuchen von draußen sehr, sehr gut ist. Also Buddy Hield wirft 38,2%, hat natürlich auch mit Abstand die meisten Versuche in diesem Team bei über 8. Die Aaron Fox wirft 40% bei 3,8 Versuchen und Tyrese Halliburton sogar 50% bei 4 Versuchen pro Spiel, trifft also pro Spiel nochmal 2 Dreier. Und das sind eben die Spieler, die bei den Kings am meisten Dreier werfen pro Spiel. Auch hier treffen die Gegner schlecht von draußen, für mich gilt aber dasselbe wie für die Magic. Die Teams, die viele Dreier nehmen und treffen, werden wohl gegen diese Kings nochmal mit gewinnen und dann wird es einfach sehr, sehr schwierig für die Kings dann auch weiter oben zu bleiben, denn die Kings nehmen sogar die wenigsten Dreier der gesamten Liga. Und auch hier wieder der Schedule natürlich jetzt gerade zweimal mit den Nuggets gar nicht so leicht, auch die Phoenix Suns sind in diesem Jahr nicht zu unterschätzen. Trotzdem muss man sagen, dass bei den Nuggets nicht so viel läuft, denn das ist auch mein Negativteam im Westen. Wie ich jetzt gerade schon sagte, 2 Niederlagen stehen 1-3, zweimal verloren gegen die Kings, dann Niederlage beim Christmas Game gegen die Clippers und ein Sieg gegen die Houston Rockets. Auch hier muss man natürlich jetzt gerade sagen, so der Schedule ist natürlich jetzt auch nicht so mega leicht, allerdings muss man jetzt auch nicht unbedingt zweimal gegen die Kings verlieren, gerade eben aus Nuggets Sicht. Klar, gegen die Clippers kann man durchaus verlieren, auch am Christmas Game und der Sieg gegen die Rockets war natürlich trotzdem nochmal extrem wichtig. Das Ding bei den Nuggets ist, dass sie eigentlich schon die drittbeste Field-Goal-Quote der Liga haben. Das heißt also, sie treffen aus dem Feld einfach extrem gut. Das Problem liegt aber einfach in der Defense. Sie lassen die dritthöchste Dreierquote zu mit über 43%. Außerdem holen die Gegner die meisten Assists in der Liga und die Nuggets holen einfach wenig Steals. Das heißt also, dass der Gegner den Ball oft gut bewegen kann, sich freilaufen kann. Es gibt freie Würfe und die Nuggets schaffen es einfach nicht, in den Passwegen zu stehen. Und diese freien Würfe, die die Gegner dann bekommen, die treffen sie dann eben auch ziemlich gut, zumindest von draußen. Ich gehe aber davon aus, dass sich das bei den Nuggets wieder normalisieren wird, wenn Murray wieder seine Form der Playoffs finden kann. Also jetzt bislang steht er bei 17,7 Punkten, allerdings eben bei unter 40% aus dem Feld und über 36,3% Dreierquote. In den Playoffs war er ja auf 26,5 Punkte hochgegangen. Das heißt, er holt jetzt 9 Punkte weniger als in den Playoffs. Jokic, muss man sagen, ist bislang einfach überragend, also zumindest was die Stats einfach angeht. Er holt 24,5 Punkte, 11,5 Rebounds und 13,5 Assists bei 62,5% aus dem Feld und 40% Dreierquote. Auch Michael Porter Jr., den ich ja in der einen Folge kritisiert hatte für seine, ja, manchmal fragwürdige Wurfauswahl, spielt trotzdem sehr, sehr gut auf. 19,5 Punkte und auch eher unglaublich effizient. 56,6% aus dem Feld, 42,3% Dreierquote. Dementsprechend gehe ich einfach davon aus, dass sich das bei den Nuggets einfach wieder normalisieren wird, wenn sie es schaffen, die Defense in den Griff zu bekommen und freie Würfe der Gegner zu verhindern. Was ich jetzt noch mit anbringen möchte, ist, dass es trotzdem einfach noch nicht viele Spiele sind und man darf die Stats eben noch nicht überbewerten. Es ist einfach nur eine sehr, sehr kleine Sample Size bei den meisten Teams, eben zwischen 3 und 5 Spiele. Trotzdem kommen wir jetzt nochmal zu den Spielern der Woche im positiven und im negativen Sinne. Achtung, ich werde jetzt hier gleich keine Topstars nennen, also ich werde jetzt gleich nicht sagen, ja, also Kyrie Irving und Kevin Durant, die spielen ja extrem gut zusammen und die holen so und so viele Punkte, sondern ich versuche eben eine Kategorie tiefer zu gehen. Und eben auf diese Leute, die vielleicht nicht so direkt immer gleich auffallen.
Lillard, heat check. Oh! It's not fair.
Der Hear It Swish Heat Check. Wer allerdings aufgefallen ist, zumindest bei den Cavaliers, ist Colin Sexton. Er ist aktuell der Anführer des jungen Cavs-Teams. Die stehen jetzt gerade eben 3-1 und Colin Sexton trifft gefühlt alles. Er steht bei über 25 Punkten im Schnitt. Und seine Field-Goal- und Dreierquote liegt bei über 53,5%. Also sowohl die Field-Goal- als auch die Dreierquote. Und das ist einfach unfassbar lächerlich, wenn man einfach guckt, dass er einfach diese 25 Punkte einfach holt und dann mit welcher Effizienz er das dann einfach schafft. Das ist einfach unglaublich. Und wenn er jetzt gerade so annähernd jetzt gerade so weiterspielt, klar, die Quoten werden sich normalisieren, dann ja, ist es für die Cavs vielleicht doch schon ein bisschen früher schon möglich, zumindest in Richtung Playoffs zu gucken, als ich es ihnen zugetraut hätte. Der zweite Spieler, der mir sehr positiv aufgefallen ist, ist Jeremy Grant. Ich hatte ihn vor der Saison als einer meiner X-Faktoren der Pistons benannt, weil ich meinte, dass er mehr scoren muss und er zeigt einfach, dass er das kann. Er hat den Punkteschnitt in den ersten 4 Spielen auf 22,8 Punkte gesteigert und das, obwohl seine Field-Goal-Quote fast identisch ist und der Dreier ist, ja, die Dreierquote ist leicht runtergefallen, aber er hat jetzt eben auch fast 4 Versuche von draußen mehr pro Spiel. Also er zeigt einfach, er nimmt viel, viel mehr Würfe, aber er trifft sie trotzdem fast mit derselben Quote und holt dadurch einfach viel, viel mehr Punkte. Er ist einfach viel, viel aggressiver und kreiert einfach gerade selber seinen Wurf viel, viel besser und bislang läuft das einfach extrem gut. Spieler Nummer 3. Chris Middleton. Man muss sich bei diesem Punkt oder bei diesem Stats jetzt gleich auch noch vorhalten, dass er in der letzten Nacht gegen die Miami Heat sehr, sehr schlecht gespielt hat. Trotzdem waren die Spiele davor bislang fantastisch. Er hat nur 31 Minuten pro Spiel eingesammelt, aber 22,6 Punkte bei Quoten von 50, 45 und 100. Also er hat bislang noch keinen Freiwurf gerade vergeben diese Saison, liegt bei 50% aus dem Feld und 45% Dreierquote. Zudem holt er nochmal 6,5 Rebounds und 6,5 Assists. Und ich glaube, das muss man einfach mal erwähnen, das ist einfach extrem gut. Gerade eben, weil er in der letzten Nacht nur 4 von 15 geworfen hat und das seine Quote nochmal ganz schön runterzieht, sind diese Quoten einfach immer noch so stark. Und das zeigt eben, wie gut er in den Spielen davor war. Es wäre natürlich gut, wenn er jetzt nicht die Leistung der letzten Nacht nochmal wiederholen würde, sondern eben dann die davor, wenn er so einigermaßen auf so einem ähnlichen Niveau nochmal bleiben könnte, wenn er so bei 21,5 Punkten am Ende der Saison rauskommt mit einer guten Effizienz, dann hilft das den Bucks schon extrem weiter. Wer seinem Team auch gerade noch extrem weiterhilft, ist DeJounte Murray. von den San Antonio Spurs. Auch er konnte seine Punkte steigern und zwar um fast 8 auf 18,5. Dazu holt er noch 7,5 Rebounds und 7,3 Assists und das als Guard. Also extrem gute Rebounding-Zahlen für einen Guard, macht das Spiel. Er trägt eine wesentlich größere Scoring-Last als die letzten Jahre. Er nimmt mehr Würfe und er trifft sie besser. Nur seine Dreierquote ist bislang noch nicht so gut. Ansonsten ist er aber sehr, sehr stark unterwegs und ist in der Defense wie immer einfach giftig und keiner will gegen DeJounte Murray spielen. Bei dem fünften Spieler, bei dem letzten Spieler, zu dem ich jetzt nochmal was Positives nochmal sagen möchte, der so eine kleine Überraschung für mich ist, muss ich jetzt sagen, da habe ich ein kleines bisschen geschummelt. Es ist Jaylen Brown. Ich weiß, er ist nah dran am Superstar, ist aber eigentlich nicht die Number One Option im Angriff der Celtics. Das sollte eigentlich Jason Tatum sein. Trotzdem ist Jaylen Brown jetzt aktuell einfach brutal stark. Also seine Leistungen müssen erwähnt werden. Er liegt bei 28 Punkten, 56,3% aus dem Feld und 44% Dreierquote. Und ich finde, das musste einfach nochmal gesagt werden, dass eben dieser Typ jetzt gerade komplett abgeht bei den Celtics. Kommen wir zum genauen Gegenteil, zu den Negativüberraschungen.
That won't go. You just can't get anything to fall.
Die Hear It Swish Cold Zone. Und wir starten, wie sollte es anders sein, mit Kelly Oubre Jr. von den Golden State Warriors. Er sollte in diesem Jahr eigentlich die dritte Option sein in einem Team mit Playoff-Ambitionen. Er startete mit 0 von 17 Würfen von draußen, also Dreierquote von 0%. Jetzt steht er bei sagenhaften 1 von 21, bei 4,8%. Aber auch sonst, wenn man sich seine Quoten anguckt, 13 von 50 aus dem Feld, das sind 26%. Aber, und jetzt kommt erst das richtig Geile, von diesen 13 getroffenen Würfen waren 8 Dunks. Also das heißt, seine Jumpshots sind quasi komplett ungefährlich, seine Korbleger sind ziemlich ungefährlich. Alles, was eben passiert ist, dass er vielleicht danken kann. Aber ansonsten läuft gar nichts bei ihm. Er steht in dieser Saison nur bei 7,8 Punkten und das ist natürlich für die Warriors einfach ein richtiger Schlag ins Gesicht. Spieler Nummer 2 macht es für die Warriors nicht gerade besser, denn das ist Andrew Wiggins. Sein letztes Spiel war zwar sehr, sehr gut und er hat mit 27 Punkten und 5 von 8 Dreiern nochmal ein bisschen seine Quote nochmal mit kaschiert. Trotzdem liegt er jetzt bei 17,8 Punkten, das ist okay, aber er wirft eben auch 17 Mal im Spiel. Das heißt also, pro Wurf gelingt ihm rund 1,01 Punkte. Zum Vergleich, letztes Jahr lag sein eigener Wert in dieser Kategorie bei 1,24 und das, obwohl seine Quoten nicht wirklich gut waren. Das heißt also, er wirft einfach unfassbar oft, trifft diese Würfe nicht und wirft einfach weiter. Und das Ding ist halt, unter diesen 17,8 Punkte, das sind ja nicht alles nur so diese 17 Würfe, die er hat, sondern das sind ja dann auch noch Freiwürfe. Das heißt, so ein Punkt pro Wurf ist einfach extrem schwach. Wenn man sich das sonst mal mit anguckt, ich habe mir noch mal so einen Spaß gemacht, das in der Liga noch mal mit auszurechnen, steht James Harden über 2, Trae Young steht über 2 und selbst Steph Curry, bei dem diese Saison nichts läuft, steht bei 1,3. Und wie gesagt, Andrew Wiggins selber lag schon bei 1,24 in der letzten Saison und auch da hat er schon viel geworfen und nicht so gut gerade getroffen. Also es zeigt einfach, wie ineffizient er jetzt gerade ist und das, obwohl er so ein gutes letztes Spiel hatte. Wer bislang wenig gute Spiele hatte, ist Donovan Mitchell. Er hat zwar jetzt auch erst 3 Spiele jetzt gemacht, also auch hier jetzt gleich wieder kleine Sample Size. Trotzdem sind diese 3 Spiele einfach sehr schlecht. Er hat mehr Wurfversuche als je zuvor, aber seine Quoten sind komplett im Keller. Er hat insgesamt 20,7 Wurfversuche und ist damit noch ineffizienter als Wiggins, denn er hat damit 20,3 Punkte geholt. Das heißt, sein Wert liegt sogar bei unter 1. Seine Feldwurfquote liegt bei 32,3%. Dazu trifft er 27,6% seiner Dreier. Das ist natürlich unfassbar schlecht. Allerdings gehe ich davon aus, dass sich das bei ihm wieder stabilisieren wird, denn er hat im Gegensatz zu Wiggins eben schon konstant stark abgeliefert, zum Beispiel eben in den Playoffs letztes Jahr, gerade eben in der ersten Runde gegen die Nuggets, beziehungsweise nur in der ersten Runde gegen die Nuggets, danach war ja Schluss. Trotzdem muss man eben sagen, dass er schon gezeigt hat, dass er das auch dauerhaft in der NBA machen kann. Andrew Wiggins hat das eben bislang noch nicht getan. Dann Spieler Nummer 4, Robert Covington. Er soll 3 und D bringen. Er bringt die D auch mit, also die Defense ist wie immer sehr, sehr gut, aber sein Dreier halt nicht. Also er hat 4 Versuche pro Spiel und trifft dabei ganze 18,8%. Daher hat er nur 5,5 Punkte in über 30 Minuten jetzt gerade geholt und das ist natürlich grausam. Also es ist jetzt gerade nur die Hälfte der Punkte, die er letztes Jahr geholt hat, in ähnlicher Minutenzahl. Und das darf natürlich nicht sein, also dass ein Robert Covington so weit darunter fällt. Ich habe ihn eigentlich immer als einen der besten 3D-Spieler dieser Liga gesehen, aber bislang muss man einfach sagen, das D ist da, der 3 bislang noch überhaupt nicht. Und dann noch die letzte Enttäuschung, Devonte Graham von den Charlotte Hornets. Sein Punkteschnitt ist auf 11,5 gefallen. Seine Würfe und Dreierversuche sind auch weniger geworden, aber die Effizienz ist halt auch einfach komplett abgefallen. Er trifft keine 31% aus dem Feld und 33,3% von der Dreierlinie. Und das, obwohl er jetzt eigentlich durch den Neuzugang von Hayward und auch dann durch das Passing von LaMelo Ball bessere Würfe bekommen sollte als letzte Saison, wo er sich ja auch viel noch selber noch erarbeiten musste. Genau, das sind dann jetzt gerade die 5 Enttäuschungen. Ich muss jetzt natürlich nochmal mit kurz dazu sagen, dass ich jetzt gerade sowohl bei den positiven Überraschungen als auch bei den negativen nicht alle Spieler jetzt gerade nochmal mit erwähnen kann. Bei den positiven Überraschungen kann man sicher noch Markelle Fultz noch mit reinschmeißen. Bei den negativen vielleicht sogar wieder ein Danny Green oder so. Aber das sind jetzt eben einfach nochmal so ein paar Leute, so eine kleine Auswahl quasi von den Spielern, wo es mir einfach extrem einfach mit aufgefallen ist. Gerade eben bei Kelly Oubre und Andrew Wiggins, von denen ich jetzt eben auch schon 2 Spiele jetzt gerade voll jetzt gerade schon mit gesehen habe, kann ich eben sagen, dass das einfach bislang noch nicht so gut aussieht. Man kann einfach sagen, es ist in der ersten Woche der neuen NBA-Saison schon sehr, sehr viel passiert und ich persönlich freue mich riesig auf den weiteren Saisonverlauf. Das ganze Team von hier Swish, also ich, wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Ich melde mich dann wieder. Mach's gut, bis bald. Ciao, ciao.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.